Ja gut, dann wollen wir anfangen. Ich möchte euch herzlich begrüßen zu diesem heutigen Abend, Bibelabend, Bibelschulabend, könnte man auch sagen. Es geht ja darum, dass wir uns mit einem Abschnitt aus dem Wort Gottes einfach intensiver als vielleicht sonst auseinandersetzen und ja, staunen einfach, wie viel dass man darf immer wieder profitieren, wie das Wort Gottes nicht ausschöpfbar ist. Das ist wirklich immer wieder die Erfahrung, die schon viele Menschen gemacht haben. Ich werde zum Anfang einfach beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in deinem Namen zusammenkommen dürfen. Dass du so ein realer Herr und Gott bist. Dass jedes einzelne von den Worten aus der Bibel werden sich erfüllen. Alle von deinen Zusagen dürfen wir ganz sicher sein, dass sie stimmen, dass wir uns ganz darauf verlassen können. Herr, wir danken dir, du treue Heiland, dass du für jedes von uns heute Abend ohne, ja, ein Wort hast, eine Erquickung hast. Wir wollen uns wirklich ganz unter dein Wort stellen, uns demütigen, unter dein Willen, uns stellen unter dein kostbare Blut, das du für uns vergossen hast, wo uns reinwischt von aller Ungerechtigkeit und wo uns wiederherstellt, immer wieder neu wiederherstellt, so dass wir dürfen in dieser segnenden Gemeinschaft mit dir und mit dem Vater wandeln und gehen, wo in der Gemeinschaft miteinander her und auch dort eben immer wieder die reinigende Kraft von deinem Blut erfahren. Wir danken dir, treuer Herr. Wir wollen uns auch heute Abend dir einfach hergeben, bitte, dass du ja, uns erfüllst, dass wir erfüllt sind mit deiner Freude, mit der Freude, die auf dich schaut, die auf die Zukunft schaut, die jede Lebenssituation darf aus der Ewigkeitsperspektive anschauen darf. Wir danken dir, du treue Herr. Sag noch die, die nicht da sind, gib Kraft und Zuversicht auf dich, Herr. Amen. Schlagen wir wieder auf Johannes 17. Und wir dürfen heute weiterfahren mit Betrachten von diesen wichtigen Aspekten in diesem ganz außergewöhnlichen Kapitel. Ich wüsste kein anderes Kapitel in der Bibel, das in seiner Ganzheit aus einem Gebet des Herrn Jesus besteht, wo wir hineinhören dürfen, was sein Anliegen ist vor dem Vater, was sein Anliegen ist für uns, was ihm am wichtigsten ist. Das ist überaus hilfreich. Ich habe noch ein Blatt zum Verteilen. Es ist einfach ein Blatt, Seite 3 und 4. 1 und 2 habt ihr ja schon. Und wir wollen heute dort ja, eben auf Seite 3 weiterfahren. Wir haben eben gesehen, dass wir in diesem Gebet die Gedanken des Herrn mitbekommen dürfen, dass wir einen Blick in sein Inneres damit werfen dürfen, mit diesem Gebet, das uns überliefert ist. Was betet der Herr für uns? Und wir haben einige Schlüsselworte gesehen. Und ich weiß nicht, wie oft ich dieses Kapitel schon gelesen habe. Ich kann es sicher nicht mehr zählen. Ich lese es immer und immer wieder. Und es bestätigt sich für mich immer mehr, das eigentliche Schlüsselwort in diesem Kapitel ist Herrlichkeit und alles, was damit zusammenhängt. Verherrlichung, Verherrlichen und so weiter. Das ist das Zentrum, das absolute Schlüsselwort. Und so fahren wir weiter auf Seite 3. Ich bin wieder bewegt gewesen, jetzt gestern und heute, wo ich mich damit beschäftigt habe, welch gewaltigen Plan Gott sich ausgedacht hat. Wir lesen ja in Jesaja 55, dass seine Gedanken viel höher sind als unsere Gedanken. Seine Wege viel höher sind als unsere Wege. Und wenn wir dieses Kapitel studieren, dann spüren wir ein bisschen etwas von dieser Höhe der Gedanken Gottes. Oder im Deutschen reden wir eher von den Tiefen von Gedanken. Wie tief die Gedanken Gottes sind für uns, für die ganze Schöpfung. Und das drückt dieses Kapitel, dieses Gebet sehr gut aus. Das zentrale Anliegen des Herrn in diesem Fürbittegebet für seine Jünger ist eben tatsächlich die Verherrlichung Gottes. So etwas oberflächlicher könnte man sagen, es geht um die Einheit, sein zentrales Anliegen ist das Einssein. Aber ich glaube, dieses Anliegen der Verherrlichung Gottes ist noch viel wichtiger, geht viel tiefer, hat eine enge Verknüpfung mit dem Einssein. Und wir wollen diese zwei Kästchen da betrachten. Im ersten steht: Je mehr Verherrlichung und Ehre Gott zukommt, umso mehr Liebe, Freude und Herrlichkeit strahlt zurück auf seine Knechte. Damit sind natürlich wir gemeint, auf seine Kinder. Oder um mit den eigenen Worten der Bibel zu sprechen, auf seine Könige und Priester. Wir haben das letzten Sonntagabend kurz gelesen in Offenbarung 1, dass der Herr Jesus uns erworben hat durch sein eigenes Blut und gemacht hat zu Königen und Priestern für seinen Gott, für Gott den Vater, für seinen Vater. Und dass wir uns gar nicht recht getrauen, uns als das zu bezeichnen. Ich denke, es ist in unserem jetzigen Stand auch nicht angebracht, dass wir uns rühmen, ich bin halt gemacht zu einem König und Priester Gottes. Das käme uns gar nicht in den Sinn, so zu denken, sondern dass wir uns viel besser zu dem halten, was der Herr Jesus den Jüngern gesagt hat in Lukas 17 auch. Wenn ihr alles getan habt, so sprecht wir unnützen Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Das ist unsere jetzige Haltung, unsere Selbstreflexion, wer und was wir sind. Aber unsere Stellung gemäß, aus Gottes Blickwinkel, sind wir gemacht zu Königen und Priestern. Und das ist in diesem Zusammenhang wichtig, weil wegen dieser Wahrheit, die ich hier versucht habe zu formulieren, die uns aus dem Kapitel Johannes 17 entgegenkommt. Je mehr Verherrlichung und Ehre Gott zukommt, umso mehr Liebe, Freude und Herrlichkeit strahlt zurück auf uns, auf seine Kinder. Das ist eine wichtige geistliche Wahrheit und ich hoffe, dass ich das noch etwas verständlicher machen kann im Folgenden. Ich möchte, bevor wir hier weiterfahren, einfach noch einmal das Kapitel 17 lesen und behaltet das vielleicht eben im Hinterkopf, dieses Anliegen, das der Herr Jesus ganz primär hat, nämlich die Verherrlichung Gottes. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Dieser herrliche Abschluss dieses Gebetes des Herrn Jesus, wo der Kreis geschlossen wird zwischen Herrlichkeit, Verherrlichung und Liebe, der Liebe Gottes. Es ist fast ein und dasselbe, die Herrlichkeit und die Liebe Gottes. Wahrhaft sehr tiefe Gedanken, die der Herr Jesus hier ausdrückt. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht ein ganz wenig unter der Oberfläche erst, aber ich merke, dass da eine unerschöpfliche Wahrheit und Reichtum in diesem Gebet ist. Und zwar, eben wenn man das immer und immer wieder liest, merkt man, dass gewisse Kreise darin sind oder dass ein sich selber verstärkendes geistliches Prinzip in diesen Gedanken liegt. Und zwar ist die oder das Wesen der göttlichen Herrlichkeit ist gemeint. Das Wesen der göttlichen Herrlichkeit ist ein sich selbst verstärkendes Prinzip. Ich möchte das stichwortartig versuchen aufzuzeigen. Der Gehorsam des Herrn Jesus gegenüber dem Willen des Vaters, sein vollkommener Gehorsam, den er ausübte auf dieser Erde, weil er in allem den Willen Gottes tat. Dieser Gehorsam führt zur Verherrlichung Gottes. Das wird angetönt in Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. In seinem Wandel und in seinem Handeln und Tun auf dieser Erde, mit seinem Gehorsam, hat der Herr den Vater im Himmel verherrlicht. Und dann fügt er an, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Also Gott hat ihm ein deutlich umrissenes, klares Werk übertragen, dass er es tun soll. Den ausgesprochenen Willen Gottes. Dazu ist Christus gekommen, um diesen Willen zu tun. Und er hat ihn vollkommen erfüllt. Und darauf sagt Christus, ich habe dich verherrlicht, Vater. Also es ist ganz klar, der Gehorsam Jesu Christi führt zur Verherrlichung Gottes. Gott wiederum verherrlicht dafür seinen geliebten Sohn. Das sehen wir aus der Formulierung der Bitte vom Herrn Jesus, zum Beispiel im Vers 1, und der letzte Teil: Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Und Gott erfüllt dieses Gebet: Verherrliche deinen Sohn. Gott verherrlicht seinen geliebten Sohn. Und auch im Vers 5 wiederum, noch einmal wiederholen: Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Da gibt es viele Gedanken, die auch darin schon sind, die ich nur ganz kurz antönen möchte. Es gibt die Verherrlichung im Himmel ist nicht die gleiche wie die Verherrlichung auf der Erde. Werden wir auch noch einmal anschauen. In Vers 1, wenn er bittet, verherrliche deinen Sohn. Die Stunde ist gekommen, Vater, verherrliche deinen Sohn. Dann wissen wir, dass die irdische Art der Verherrlichung gemeint ist. Die Verherrlichung als Knecht Gottes. Die Verherrlichung, die Jesaja 53 so eindrücklich schildert. Und in Vers 5, aber das ist nicht die einzige Verherrlichung. In Vers 5 wird die himmlische Verherrlichung erbeten. Das ist nicht mehr die auf der Erde, sondern er sagt: Verherrliche du mich, Vater, bei dir im Himmel. Mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Was sagt uns das? Dass der Herr Jesus völlig freiwillig diese Herrlichkeit abgelegt hat beim Vater und Mensch geworden ist. Und jetzt bittet er: Herr, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Gott verherrlicht seinen geliebten Sohn, nachdem der Sohn den Vater vollkommen verherrlicht hat durch seinen Gehorsam hier auf der Erde. Gott verherrlicht seinen geliebten Sohn. Dadurch verherrlicht der Sohn wiederum den Vater. Vers 1. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Er hat ihn schon verherrlicht, durch sein ganzes irdisches Leben hindurch, durch seinen Gehorsam. Aber es ist nicht fertig damit. Gott hat dafür seinen Sohn wieder verherrlicht. Und daraus folgt, dass der Sohn den Vater wiederum verherrlicht. Wisst ihr, was ich meine mit diesem verstärkenden, sich selbst verstärkenden Prinzip der Verherrlichung? Aber es geht noch weiter. Jetzt werden wir einbezogen in diesen Kreis. Nämlich, wir können uns das schon vorstellen. Dasselbe gilt für uns. Der Gehorsam der Jünger Jesu gegenüber ihrem Herrn verherrlicht den Herrn Jesus. Das wird in Vers 10 angedeutet. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Durch die Jünger wird der Herr Jesus verherrlicht. Wo lesen wir das heraus vom Gehorsam der Jünger? Ja, gegen den Herrn, das lesen wir heraus in den Versen 6 bis 8. Die Tatsache, dass sie ihn im Glauben aufgenommen und erkannt haben, mit der göttlichen Erkenntnis, die nötig ist, um gerettet zu werden. Und dass sie seine vom Vater gegebenen Worte angenommen und befolgt haben. Also der Gehorsam der Jünger Jesu gegenüber ihrem Herrn verherrlicht den Herrn Jesus. Ich bin in ihnen oder durch sie verherrlicht. Aber das ist nicht alles. Das hat wieder eine Konsequenz. Dafür gibt der Sohn Gottes seine Herrlichkeit seinen Jüngern. Seine Herrlichkeit. Sie haben ihn verherrlicht durch den Gehorsam, durch den Glauben, durch das Annehmen der Worte Gottes und daran festhalten. Und dafür gibt der Sohn Gottes ihnen seine Herrlichkeit. Vers 22. Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir. Ich in ihnen und du in mir. Diese Herrlichkeit hat er uns gegeben, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Das ist nichts anderes als eine weitere Beschreibung der Herrlichkeit Gottes, die Liebe Gottes. Dass er uns ebenso liebt, wie er den Sohn liebt. Wenn das nicht die Herrlichkeit ist, die gemeint ist, die der Herr Jesus uns gibt. Er vermittelt uns die Liebe Gottes im gleichen Maß, wie Gott seinen Sohn liebt. Wir können das nur so antüpfen an der Oberfläche. Versteht? Könnt ihr etwas nachvollziehen von dieser Tiefe? In den göttlichen Gedanken. Der Sohn Gottes gibt seine Herrlichkeit seinen Jüngern, beziehungsweise seiner Braut. Seine Jünger, das wird seine Braut sein. Dieser Braut gibt der Herr diese Herrlichkeit. Ich möchte noch den Vers 26 lesen, weil das eben die Liebe noch einmal so in den Vordergrund stellt. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet. Wir wissen, was damit gemeint ist. Ich habe ihnen, es könnte gerade so gut heißen, dein Wesen, Vater, verkündet. Dass dein Wesen der Liebe und der Herrlichkeit habe ich ihnen verkündet. Und werde dies ihnen weiter verkünden. Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. In wem? In der zukünftigen Braut des Herrn. Und wenn wir jetzt all diese Gedanken zusammennehmen, das ist mit diesem Pfeil nach unten angedeutet, dann merken wir, dass diese gewaltige Schönheit, welche die Braut haben wird, ihr unbeschreiblicher Schmuck, wiederum den Sohn, den Bräutigam und den Vater verherrlichen wird. Es ist wirklich, für mich war es sehr bewegend, diesem Prinzip auf langsam aber sicher auf die Schliche zu kommen, das hier im Johannes 17 vom Herrn Jesus selber ausgedrückt wird. dieses sich selbst verstärkende Prinzip der göttlichen Herrlichkeit. Und es passt so gut zu Gott. Gott ist in seinem Wesen ein Schöpfer, ein Kreator. Und zwar ein Schöpfer der Liebe und der Herrlichkeit, der Herrlichkeiten über Herrlichkeiten. Das ist das Wesen Gottes. Und er schafft etwas. Und dieses gewaltige Werk, das er schafft, ist nur der Startpunkt zu etwas, das sich ausbreitet und größer wird. Physikalisch und bildlich abgebildet ja im Weltall, das sich mit rasender Geschwindigkeit andauernd ausdehnt. Es ist nur ein Bild für das Wesen Gottes. Für das Wesen seiner Schöpferkraft, seiner Herrlichkeit, seiner Gedanken, seiner Liebe. Und mitten dort drin, in diesem Werk Gottes, sollen tatsächlich wir sein, die Braut Jesu. Ich kann es manchmal gar nicht wirklich fassen. Was hat Gott, der Vater, geplant mit uns? Was hat er geschaffen? Wie herrlich ist sein Erlösungswerk? Jetzt wollen wir noch einmal eben den Fokus legen auf die Herrlichkeit auf der Erde, die ja doch einiges anders ist als die, schlussendlich im Himmel sein wird. Das, was wir jetzt versucht haben, ein bisschen zu skizzieren. Aber sie ist die Grundvoraussetzung zu allem anderen. Wir sehen es am Leben des Herrn Jesus. Seine Herrlichkeit auf der Erde war überhaupt nicht so, wie sie die Menschen skizziert hätten. Und doch war eine unbeschreibliche Herrlichkeit wahrnehmbar in Jesus als Mensch, als er auf dieser Erde war. Dazu wollen wir Johannes 1 aufschlagen. Das wird in diesem ersten Teil angedeutet, die Herrlichkeit des fleischgewordenen Sohn Gottes, des lebendigen Wortes Gottes, das von Ewigkeit zurück bei Gott war und mit großer Herrlichkeit bekleidet war. Es steht dann einfach so im Vers 4, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht für die Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und in Klammern könnten wir sagen, die Finsternis hat es nicht begriffen. Er ist das wahre Licht, Vers 9, welchen jeden Menschen erleuchtet. Und er ist in die Welt gekommen. Und dann noch der letzte Vers von diesem Abschnitt, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und wohnte unter uns. Skeneo, also das Wort für Zelten. Es wohnte wie ganz nahe bei den Menschen, wie in ihrem Zelt. Das war wirklich eine unerhörte Formulierung. Ich stelle mir vor, wie das für Ohren von orthodoxen Juden tönen muss. Weil diese Herrlichkeit, die hier beschrieben wird, ich habe noch nicht fertig gelesen, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das sagt ein Augenzeuge, Johannes. Er kann das sagen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, darüber wussten damals die orthodoxen Juden einiges. Diese Shechina-Herrlichkeit aus dem Alten Testament, die in verschiedenster Form ihnen erschien, sei es im brennenden Dornbusch, sei es bei der Rettung, beim Auszug aus Ägypten, sei es nachher in der Wüstenwanderung selber, die Herrlichkeitswolke, die Feuersäule, sei es nachher im Zelt der Begegnung oder sei es nachher im Tempel Salomos, wo diese Herrlichkeit einzog. Oh, die Juden wissen sehr viel von dieser gewaltigen Kraft und Herrlichkeit. Und jetzt schreibt dieser Apostel Johannes, diese Herrlichkeit wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut. Die Shechina-Glorie ist nichts anderes als die Person Jesu Christi im Alten Testament. Und diese Herrlichkeit wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und wohnte wieder mit vielen Vorsichtsmaßnahmen im Tempel oder in der Stiftshütte, wo nur ausgewählte Leute in die Nähe gehen durften. Nein, sie zeltete unter uns. Das war starke Kost für die Juden. Diejenigen, die das durchschaut haben oder durchschauen, was da gemeint ist. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Oder in seinem ersten Brief, was wir gesehen, was wir gehört haben, was wir mit unseren Händen berührt haben. Ihn, diese Herrlichkeit Gottes, das verkündigen wir euch als Augenzeugen. Auch wenn die Herrlichkeit durch die Menschwerdung Jesu verhüllt wurde, das ist gar keine Frage. Die Menschen hätten es unmöglich ausgehalten. Darum musste Jesus, unter anderem auch darum musste er als Mensch kommen. Er konnte nicht als Gott kommen. Mit dieser Herrlichkeit. Niemand wäre am Leben geblieben. Er musste Menschenfleisch annehmen, damit überhaupt er Gemeinschaft haben konnte mit den Menschen, mit den Jüngern. Aber trotzdem war seine göttliche Herrlichkeit wahrnehmbar. Daraus sehen wir auch, dass die Herrlichkeit der Jünger dann oder der Kinder Gottes auf dieser Erde eine andere ist als diejenige, die es im Himmel sein wird. Wir können es sehen, weil wir das vom Herrn Jesus selber wissen. Weil auch diejenige des Herrn auf der Erde eine andere war. Wir wollen noch einmal die Stellen im Johannesevangelium dazu lesen. Johannes 12. Johannes 12, 24 und 25. spricht von dieser Herrlichkeit. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren, nämlich zu dieser Herrlichkeit bewahren. Jetzt muss sich der Mensch entscheiden zwischen seinem eigenen irdischen, fleischlichen, vergänglichen, elenden Leben und zwischen der Herrlichkeit Gottes. Wisst ihr, wenn man beginnt, das zu erkennen, weiß man, dass diese Entscheidung nicht schwierig sein kann. Dass die unmöglich schwierig sein kann. Wenn nur der Satan nicht alle Menschen verblenden würde, genau vor diesen Tatsachen verblenden würde. Dann auch Kapitel, im kleinen Kapitel, Verse 31 bis 33. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Er sprach zuerst einmal von dieser Erhöhung, von dieser Herrlichkeit aus Gottes Perspektive. Auch wenn ganz sicher damit auch die zweite Erhöhung später angedeutet ist. Er wird alle zu sich ziehen am Kreuz, die da kommen. Und er wird alle zu sich ziehen bei der Entrückung, die Seinen. Und noch im Kapitel 8. Wird das beschrieben, Vers 28. Darum sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass, jetzt könnten wir hier das Wort einfach, das Wort Jahwe setzen, dass ich bin, der ich bin. Dann werdet ihr erkennen. Und dann sagt er seinen eigenen Titel. Ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Wir haben schon besprochen, wie viel dies mit der Herrlichkeit zu tun hat. Dieser zweite Teil des Verses. Und noch im Kapitel 3, Vers 14 und 15. Ist erstaunlich, wie derselbe Gedanken vom Herrn mindestens dreimal nur im Johannesevangelium selber ausgedrückt wird. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie die Schlange in der Wüste, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, am Kreuz und muss für uns zur Schlange gemacht werden oder zur Sünde gemacht werden. Verstehen wir, warum Gott Schlangen erhöhen ließ? Die Schlange erhöhen ließ von Mose in der Wüste. Und warum nicht einen wunderschönen Blumenstrauß an einem Pfosten aufhängen ließ und alle müssen denn die Herrlichkeit der Blumen anschauen? Verstehen wir warum? Für was steht die Schlange? Das ist eine rhetorische Frage. Für das Verderben, für die Sünde in Person. Genauso musste der Sohn des Menschen erhöht werden am Kreuz. Wir sprechen von der Herrlichkeit auf der Erde. Und dazu könnten wir eben genauso gut noch Jesaja 53 lesen, aber das tun wir nicht aus zeitlichen Gründen. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, wenn wir wieder zurück ins Kapitel 17 gehen, dass der Herr Jesus dieses Gebet sprach, dass er diese Anliegen vor seinem himmlischen Vater ausbreitete, die Anliegen für die Gläubigen, unmittelbar vor dem Garten Gethsemane. Sowohl örtlich wie zeitlich. Wenn wir Kapitel 18, Vers 1 lesen. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Unmittelbar vor Gethsemane hat er diese Anliegen für seine Jünger ausgebreitet. Am Abend vor seiner Erhöhung, von der wir jetzt mindestens dreimal gelesen haben. Am Abend vor seiner Thronbesteigung auf dieser Erde. Er hat keinen anderen Thron bestiegen. Er wurde auf keinen anderen Thron erhöht. Er wurde nie anders erhöht als so auf dieser Erde. Diese seine Thronbesteigung, sein freiwilliger Gang ans Kreuz, stellt wahrhaftig alle fleischlich-menschlichen Erwartungen für den König aller Könige auf den Kopf. Für einen König mit himmlischer Herrlichkeit. Und jetzt verstehen wir auch hoffentlich etwas besser. Und der Herr sagt es ja auch. Der Knecht ist nicht höher als sein Herr. Das sagt er nur eine Seite weiter vorne. 15, Vers 20. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und so weiter. Wie bei ihrem Herrn besteht jetzt auf der Erde, in diesem Leben, die Herrlichkeit der Kinder Gottes nicht in ihrer Hoheit und Erhabenheit. Darum mein Zurückschrecken davor, mich als König und Priester Gottes zu bezeichnen. Ich würde das nie tun. Aber als unnützer Knecht. Unsere Herrlichkeit besteht in unserer Niedrigkeit, nicht in unserer Hoheit und Erhabenheit, in unserer Erniedrigung. Und das hat viel mit Herrlichkeit zu tun. Auch wenn das für unser fleischliches Denken vielleicht einen Knoten gibt, aber nicht aus geistlicher Sicht. Diese Erniedrigung hat sehr viel mit Herrlichkeit zu tun. Weil diese Erniedrigung, diese Niedrigkeit, zu der auch wir Ja sagen, freiwillig Ja sagen, unserem Gott gegenüber. Diese Niedrigkeit ist das Tor zur Erhöhung, die Pforte zur Herrlichkeit. Und wisst ihr was? Es ist die einzige Pforte. Es ist der einzige Zugang zu der Herrlichkeit Gottes. So viele Bibelstellen drücken das aus. Zum Beispiel Römer 6, 5, wie das aufschlagen. Und das sind so wichtige Stellen, weil sie nämlich nicht einfach nur den Aspekt der Erniedrigung oder des Niedrigseins oder des Leidens oder der Schwierigkeiten oder der Verfolgungen und so weiter zeigen. Das ist nur ein Nebenbereich. Sie zeigen unser Zusammensein mit dem Herrn Jesus in diesem jetzigen Leben. Unser zusammengeschweißt, zusammengepflanzt sein mit dem Herrn Jesus. Und das ist in aller Erniedrigung und in allem Kreuzesweg, den wir jetzt gehen, die größte Herrlichkeit, die ein Mensch auf dieser Erde erleben kann. Auch das wieder. Wenn unser Herr nur die Erkenntnis darüber uns schenkt, dass das zusammenpasst, nicht für das fleischliche Denken. Aber bei ihm passt das zusammen. Und das steht hier in Vers 6, oder 6, Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind, wir wissen, dass dieses eins gemacht im Griechischen das Symphytos heißt. Wir kennen das von den Symphyten, von den Mitbewohnern. Das heißt, mit zusammengepflanzt. Wenn wir mit ihm zusammengepflanzt, das drückt die enge Verbindung aus, dieses Symphytos, mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und Vers 6 noch. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Natürlich, weil wir mit Jesus in seinem Tod zusammengepflanzt sind, in seinem Tod. Darum sind wir mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde, und jetzt kommt die Herrlichkeit, außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir nicht der Sünde nicht mehr dienen. Oder dienen müssen, nicht mehr Knecht sein müssen, wortwörtlich. Praktisch jedes menschliche Leben von jedem Menschen, der kein Gotteskind ist, ist geprägt vom Knechtsein, von der Knechtschaft der Sünde gegenüber. Und es häuft sich in so einem Leben Elend auf Elend. ohne Aussicht, Finsternis auf Finsternis. Wir gehen nicht einfach über die Höhen. Ich hoffe, das haben wir genug betont jetzt. Wir schreiten nicht einfach über die Höhen mit Christus. Er führt uns genauso in Elend, weil er uns durch Elend und Schwierigkeiten heiligt, Wachstum schenkt, voranbringt im Glauben. Aber es ist ein ganz anderes Elend, als das Elend, das der Mensch, der verlorene Mensch in seiner Gebundenheit und in seinem Knechtsein der Sünde erlebt. Ganz ein anderes Elend. Und ich möchte noch Philipper 3, Vers 10 lesen. Diese tiefen inneren Gedanken des Paulus, so intime Gedanken gibt er fast nirgends weiter wie in diesem Philipper 3 Kapitel. Wo er beginnt in Vers 8. Ich achte es für Dreck, alles was vorher war, seine Karriere, sein Ruf, sein Ansehen, seine hohe Stellung, seine Intelligenz. Ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, und die war weit fortgeschritten und ausgebildet beim Paulus. Aber sie war Dreck, sondern damit ich die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott habe, aufgrund des Glaubens. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Schon wieder dieser gleiche Gedanke. Das ist die Pforte, das ist das Tor, dass wir Ja sagen zu den Wegen des Herrn, wo wir seinem Tod gleichgestaltet werden, wo wir Gemeinschaft, wo wir Anteil haben an der Gemeinschaft seiner Leiden. Nicht alle Kinder Gottes haben den gleichen Anteil. Wer besonders geehrt ist von Gott, hat einen großen Anteil an den Leiden des Christus. Das liegt nicht an einer bevorzugten Behandlung der einen oder den anderen, sondern es liegt an jedem Einzelnen selber. Gott zwingt niemanden zum Mittragen an den Leiden des Christus. Aber er führt alle, die sich ihm vertrauensvoll hingeben, wird er in Schwierigkeiten und Leiden führen. Und gerade dadurch ihr Vertrauen auf Gott wachsen lassen, ihren Glauben wachsen lassen. Und dann wollen wir noch gleichen Kapitel, noch einmal diese im gleichen Brief, aber im zweiten Kapitel diese Verse lesen, die auch da sehr gut dazu passen, Philipper 2, 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Es geht um die Selbstverleugnung, um die Selbsterniedigung, um das Lernen von Gehorsam. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war. Wir wissen jetzt etwas besser, was gemeint ist. Welche Herrlichkeit gemeint ist. Als er in der Gestalt Gottes war, dies nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst oder entleerte sich selbst von dieser Herrlichkeit. Das bedeutet, er hat sie freiwillig abgelegt, nahm die Gestalt eines Knechtes an. Auch das haben wir schon gelesen. Er wurde Fleisch. Ein Mensch aus Fleisch und Blut und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und genau das ist es, diese Haltung ist es, diese Gesinnung ist es. Es steht ja, ihr sollt so gesinnt sein wie Christus. Diese Gesinnung ist es, die die Herrlichkeit der Kinder Gottes in diesem Leben auf dieser Erde ausmacht. Darin besteht die Herrlichkeit der Kinder Gottes. In dieser gleichen Gesinnung wie Christus. In einer Gesinnung der Selbsterniedrigung, der Selbstverleugnung. Des vertrauenvollen Ja zu der Führung Gottes. Ja zu dem Weg, dem Lamme nach. Und eine weitere überaus wichtige Konsequenz daraus ist, dass es genau diese Herrlichkeit eben ist, der Kinder Gottes auf dieser Erde. Diese Art von Herrlichkeit ist es, welche die vollkommene Einheit ermöglicht. Diese Herrlichkeit allein ermöglicht die Einheit. Nicht wir machen sie selber möglich. Kein Gedanke wäre absurder als der, dass wir als Menschen die Einigkeit, das Einssein, um das Christus den Vater bittet, dass wir daran irgendeinen Anteil haben, dass wir das selber bewerkstelligen können. Warum? Wie soll sie sein, die Einheit? Gleich wie die zwischen Gott und Christus. Damit sie eins seien, gleich wie wir. Es ist weit übermenschlich, dass wir irgendetwas dazu beitragen können, ganz direkt zu diesem Einssein und uns durch Bemühen und Mühe geben und so weiter, diese Einheit bewerkstelligen können. Nein, der Weg geht ganz anders. Und ich hoffe, ich konnte diesen Weg heute Abend ein bisschen aufzeigen, wie der Weg geht zu der Einheit, zu dem Einssein, von dem Christus spricht. Es geht über die Herrlichkeit der Kinder Gottes auf dieser Erde. Die brauchen wir. Gut, wir wollen hier aufhören. Wo Gott Gnade gibt, dann hier weiterfahren das nächste Mal.